Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
Es kann doch alles nicht wahr sein, oder?
Ja, du machst ja nichts dran. Unser einer kann ja nur reagieren, oder?
Ja. Man meint es gut, und dann sowas. Aber man darf es auch nicht zu gut meinen. Ne?
Nein.
Du reichst ihnen den kleinen Finger, bis zum Ellbogen abgebissen. Und damit begrüße ich den persönlichen Uhrenaufzieher von Kalle Rummenigge.
Sehr gut.
Den Kölner Karnevalsbotschafter für Hamburg und Itzehoe. Den Mann, dessen Immunsystem den selbst abgeleckten Handlauf einer Rolltreppe in Wuhan trotzen würde, den Millionen als den wohltätigen Mann kennen, als den Mäzenen achten, der Hansi Flick noch ein L für den Nachnamen spendiert hat, den Möchtegern-Experten aus Hamburg-Eppendorf von der Schnüsseldorfer Plastikallee. Ich grüße Atze Schröder, Titan, Superminister und Comedy-Legende.
Ja, das geht gut. Also war eigentlich alles schon drin.
Ja, ich muss immer darauf achten, dass die ganze Woche so alles so hergibt, oder?
Ja, ich habe eine Begrüßung, die geht fast in die gleiche Richtung. Ein paar Worte sind anders. Ich grüße dich auch. Und zwar, ja, es geht auch in Richtung Wohltat. Auf dem weiten Feld des Altruismus ist er die gut gekrämte Wohltat. Im Dunkel dieser beinharten Februartage gibt es sie, die leuchtende Fackel der gut verpackten Wollust und des lustigen Wollens. Alles an ihm ist ja und positiv, außer der verdammte Schnelltest. Die große Hoffnung des DFB, der Günther Netzer der Generation Homeschooling, der Vizekanzler und Ehrenpräsident der Julia Klöckner Ultras, kein geringerer als Till Edward Hoheneder.
Dankeschön, der Julia Klöckner Ultras.
Ja, es geht beidseitig heute so ein bisschen in Richtung Wohltäter. Ne? Womit haben wir uns beide das verdient?
Ich weiß es nicht, das ist so ein bisschen dieses, das ist das in uns, ne? Dieses Wohltätige, dieses Mäzenhafte, dieses Gönnerhafte. Ich glaube, weil wir gönnen können. Ist das überhaupt so ein Thema? War Neid für dich ein Thema, so als Kind, Jugendlicher, jetzt, heute? Ist das so ein Thema für dich gewesen?
Ach, ich glaube, so rundheraus kann man das nicht sagen, aber nee, ein großes Thema war es nie. Sicher, wenn man ehrlich ist und mal so Hand aufs Herz und frisch gelogen, kommt man auf den Punkt, dass man denkt, ja, da waren wir mal neidisch in der Jugend. Aber nee, grundsätzlich bin ich schon einer, der ziemlich gut gönnen kann. Ich freue mich über jeden, dem es gut geht.
Ja, ich war als Kind schon neidisch.
Ja.
Insofern, als dass ich immer so, was weiß ich, wenn ich so Freunde hatte, die ein großes Haus hatten zum Beispiel.
Ja.
Oder wo die Eltern so schicke Autos hatten. Mein Alter hatte ja nur so ein Ford Taunus L. Das ist so eine typische Vertreterschleuder eben halt, ne? Ja, und dann hattest du natürlich Kinder da, die hatten ein BMW 02 und sowas alles. Und ich
die
kann
Kinder?
Schon. Die Eltern.
Ach so, ja.
Ne?
Ja.
Und ich kann schon sagen, Autos war zum Beispiel damals, als ich klein war das total wichtig für mich. Ich habe mein ganzes Taschengeld auch in diese kleinen Siku-Autos gesteckt.
Ja.
Und ich konnte sogar, wir hatten ja so eine kleine Wohnung an der Kreuzung und wenn ich da morgens die Punktsitzung abgehalten habe, also auf Kippfenster, dann konnte ich die Autos, die an der Ampel standen, vom Sound unterscheiden.
Ach, sag bloß.
Ja, das ging ja gut, aber das ging ja damals auch noch, ne? Tatsächlich ging das. Also waren zum Beispiel viel Käfer, konnte man immer gleich identifizieren. gab ja gar nicht diese Vielfalt. Also die Autos klangen schon unterschiedlich damals.
Stimmt, es gab auch nicht so viele Autos, da muss man auch dazu sagen. Ne?
Ja, ja, ganz klar.
Ja. Wir hatten ja nicht mal ein Auto, von daher. Aber ich war nicht neidisch, ich habe mich ja immer so geschämt, dass wir nichts hatten. Wir hatten auch kein Telefon. Ja. Und dieser Frage mal auszuweichen, wenn es dann hieß, sollen wir dich denn anrufen und so. Also ja. Irgendwie so zu verpacken, dass es nicht rauskam, dass wir kein Telefon haben.
Ja. Ja, 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 stimmt. Jetzt, wo du sagst, es war so eine Mischung aus Scham, Neid und natürlich hat man auch gelogen, wie die Sau. Ne?
Ja, da haben wir es gelernt in der Phase.
Natürlich. Ich bin aber später, muss ich mich jetzt mal wirklich rausnehmen aus der Neid. Also Neid ist mir egal, kenne ich nicht. Ich gönne jedem alles, wirklich.
Ja, 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 so geht's mir auch. Ich freue mich über jeden, der es gut geht. Und trotzdem. Ja.
Ich kann auch durch so ein Riesenhaus von irgendjemandem gehen und gehe da nicht raus und sage, ja, der hat gesehen, was ich hinter dir, sondern dann sage ich echt wirklich, boah, das war ein tolles Haus, das ist ja schön und toll gemacht und kann mich für jeden freuen. Ich finde Neid sogar richtig eklig mittlerweile.
Ja, kostet so viel Energie, ne? Ich bedauere die Leute dann immer, weil sie so viel Energie darauf verwenden müssen, neidisch zu sein. Das kostet ja auch Kraft. Ne?
Ja.
Ja, ja. Ja, ja. Wie ja, geht's dir ja, denn ja. eigentlich, mein gut gebauter Gitarrist?
Ja, ich würde mal sagen.
Rhythmus und Solo.
Ja, ich würde sagen, ja, Solo hat mich ja nie so. Ich war ja nie der Solo-Gitarrist. Ne? Du, der Rhythmusgitarrist muss der Laden zusammenhalten, das ist wichtig.
Ja, du warst immer Malcolm.
Ja, und das Witzige ist, mein Herz schlägt immer für die Rhythmusgitarristen. Pete Townshend, Malcolm Young,
ja.
Rick Parfitt von Status Quo. Ich musste mich jetzt richtig zwingen, es falsch zu sagen. So weit hast du mich schon indoktriniert.
Ja, ist dir ja gut gelungen.
Ja, Keith Richards, ich habe doch wirklich ein Herz für die Rhythmusgitarristen, so, die das ganze Ding am Rollen halten, muss ich ganz wirklich sagen. Mir geht's gut. Ich finde, wir hatten eine zauberhafte Winterwoche hinter uns.
Ja.
Das fand ich sehr schön. Hier war so ein Überlaufbecken auch jetzt so dick vereist. Da konnte man Schlittschuh laufen, ein bisschen Eishockey spielen. Die Kinder hatten eine schöne Woche im Schnee und waren sehr glücklich und sehr ausgepowert. Ich bin unheimlich viel spazieren gegangen im Schnee. Ich fand es richtig schön mit dem Schnee. Ist natürlich jetzt, regnet es und alles schmilzt dahin.
Ja, naja. Das war ja beim FC Bayern anders. Die mussten ja nach Katar in die Sonne, ins Luxushotel. Hast du es mitverfolgt?
Ja, natürlich. Natürlich. Wie kann man einem Verein so viel Unrecht tun? Also,
es fing ja schon in Berlin an, bei der Hertha.
Ja. Ja.
Anschließend sollte der Flieger ja abheben Richtung Katar. Manche sagen auch Katar. Aber lass uns zum allgemeinen Verständnis bei Katar. Eins der Vereinigten Arabischen Emirate. Das klingt alles schon nach Luxus. Das klingt nach Märchen aus 1001 Nacht. Nach Beduinenzelt, nach Folklore. Man sitzt in kleinen Gruppen zusammen, raucht die Friedenspfeife. So klingt das für mich alles. So, und dann
wohliges Kamelschnauben dringt aus dem Nachbarzelt. Ach,
ganz genau.
Leise zu uns herüber. Die Shisha dampft in einem gemütlichen Erdbeer-Vanille. Geschmack vor sich hin.
Genau.
Ah, wunderbar.
Ja, Fatima verbirgt bis auf ihre Augen alles, aber dieser eine Blick aus 1001 Nacht sagt alles und bringt ganze Beduinenstämme um ihren Verstand.
Richtig.
Dann aber FC Bayern noch in Berlin, Spiel gegen die Hertha, vorverlegt, damit man den Flieger nachts noch rechtzeitig kriegt, weil man weiß
Das
weiß jetzt jeder, vorher wusste es keiner, aber jetzt weiß es jeder. Ab Mitternacht Nachtflugverbot in unserer Kapitale, in unserer Hauptstadt.
Ja.
Aber man kann ja nicht nur positive Nachrichten vom Berliner Flughafen hören. So. Und dann finde ich so schön dieses Bild, Leroy Sané im Schnee, so ein Schneematsch auf dem Platz, kämpft er sich da durch. Man müht sich zu einem 1-0 ja. gegen die alte Dame Hertha, die mehrfach den Ausgleich, sogar den Siegtreffer auf dem Schlappen hatten.
In
Gedanken ist man schon bei der Club-WM in Katar. Man denkt sich schon, nimmt man Sonnenschutzfaktor 30 oder doch lieber 50 am ersten Tag. Salihamidžić denkt sich, gut, dass ich bosnisches Blut habe. Ich bin nur mal einer, der schnell braun wird. Herrlich. Alles ist gerichtet. Dann zack, zack, kommen jetzt keine langen Interviews. Der Kulturbeutel, der zack, eben zugezippert. Ab in den Bus Richtung Berliner Flughafen. Tegel wäre ja nur eine Viertelstunde gewesen vom Olympiastadion, aber ja. der ist ja dicht. Also raus nach Schönefeld zum BER, der Stolz Deutschlands, ein Monument deutscher Ingenieurskunst. Und dann kommt man da an und raus aus dem Bus in die erste Klasse. Thomas Müller macht wieder einen Spruch nach dem anderen. Die Mannschaft biegt sich vor Lachen. Herrlich. Club-WM in Katar. Man sieht sich schon am nächsten Tag am Pool rumhängen. Vielleicht ein leichtes Auslaufen unter den warmen Worten von Hansi Flick. Alles wunderbar. Dann
Die Zimmer, die sie erwarten. In der Minibar. Erdnüsse, Apfelschorle, so viel wie du willst. Bis zum Abwinken.
Goldene Wasserhähne.
Ja. Es kommen sogar, sie haben sogar Sodastream am Pullen unter dem, also da, wo der Boiler ist, ne, da, dass du, wenn du aufdrehst, es kommt schon, du kannst selber den Kohlensäure behalten, es gibt's gar nicht, also kannst du selbst bestimmen. Und die Klub-WM.
Genau, in der Minibar, Curry King, vorrätig, auf dem Nachtschränkchen, Mikrowellen, die man selber bedienen darf.
Also. Auf dem Kopfkissen, Milka Gute-Nacht-Hupfer.
Genau, sowie für die Älteren wie Rummenigge, Salihamidžić und der vermaledeite Hansi Flick auch mal ein Ferrero-Küsschen.
Ja, und Klosterfrau Melissengeist, damit das Einschlafen auch leichter geht.
So, und da, davon träumst du.
Und vergiss nicht eins, die Club-WM. Seit einem Jahr spricht man von nichts anderem als der Club-WM. Das ist ja nun wirklich das Monument im Fußballsport. Ey, was ist wichtiger als die Club-WM?
Nichts. Und wenn deutsche Stimmen wie Tommy Schmidt behaupten, das wäre nur ein Spiel um die goldene Käsekrokette, dann können wir nur sagen, pfui, Teifi, wie kann man dieses wichtige Turnier so herabwürdigen?
Da fehlt Sachverstand, ganz klar.
So, und dann sitzt man in den Sessel der First Class und die Maschine hebt nicht ab. Sie hebt nicht ab. Nanu, so. Was ist da los? Der Captain meldet sich.
So, liebe Freunde vom FC Bayern München, ich möchte Sie auch hier herzlich an Bord des A350 begrüßen auf unserem Weg nach Katar. Wir haben leider noch keine Stammfreigabe, erwarten diese aber gleich von der Luftaufsicht Brandenburg.
Und dann 10 Minuten später.
Begeben uns schon mal auf die Landebahn und dann kann es auch gleich, glaube ich, schon in 10 Minuten losgehen. Bis dahin verwöhnen Sie noch ein bisschen, genießen Sie, schauen Sie schon mal in unserem Bordprospekt, was Sie heute vielleicht zollfrei einkaufen möchten. Der ein oder andere muss ja auf den Pfennig gucken und auf den Cent. Also später, dann lade ich Sie alle noch auf eine schöne Tasse Tee ein.
Genau, unser Purser heißt Percy und unsere da heißt Tour dessen Daphne, Prudence und Penelope kümmern sich um ihr ganz spezielles Mo. So, 10 Minuten später, immer noch nichts.
Ach, du Scheiße.
Kalle Rummenigge, ab ins Cockpit. Jetzt werden Köpfe rollen. Flugkapitän Stefan Bräuninger sagt, ich kann hier leider nichts machen. Er, mit seinen 30 Jahren Erfahrung ist er leider nicht in der Lage, eine positive Nachricht Karl-Heinz Rummenigge zu überbringen. Er schaut nochmal auf seine linke Uhr, schaut nochmal auf seine rechte Uhr. Es ist schon 4:15. Er sagt so, jetzt reicht's. Die komplette Landesregierung Brandenburg ist hiermit entlassen. Kalle Rummenigge hat ja wirklich im am nächsten Tag im Interview gesagt, da saß wohl jemand, der den FC Bayern nicht mag. Und da habe ich gedacht, jemand ist gut. Hier sitzt auch jemand, der den FC Bayern nicht mag.
Es ist unglaublich, aber ich bin sicher, Kalle Rummenigge, der hat doch bestimmt sofort die Ministerpräsidenten von Brandenburg, der hat doch sofort Söder angerufen, Stoiber, ich kann mir schon vorstellen, wie Stoiber nachts rangeht und sagt, ja, Kalle, wie stellst du das vor, soll ich jetzt da die Regierung anrufen und sagen, der Flieger in 10 Minuten muss der Flieger hochgehen, ich hab doch gar keine Verbindungen mehr zu diesen Sozis, zu dem Pack da hinten in Brandenburg, Berlin.
Ja, und man muss ja auch sagen, zur Versöhnung, 7,5 Stunden später ging es ja auch los.
Ja.
Allerdings erstmal nach München, weil die Crew ausgewechselt werden musste.
Das ist einfach... Ah, so schön.
Es ist schön, wenn sonntags morgens das Frühstück wieder richtig gut schmeckt. Ach, ich habe wirklich jedes Komma da mitgelesen. Ich habe es mir, glaube ich, sogar nochmal durchgelesen. Es war so schön. Und dann, wie die Granden dann so langsam durchticken. Irgendwann schellt bei Uli Hoeneß morgens am Tegernsee das Telefon. Er hört die ganze Geschichte und tickt komplett durch. Ja, was seid ihr denn? Und so weiter. Der deutsche Fußball, wir vertreten den deutschen Fußball. Und du denkst dir, ja gut, wo denn? Ja, in Katar, dem
bei der traditionsreichen Club-WM. So.
Ah, ist das alles geil, ey.
Ja, ach ja, und Kalle, du, und es ist ja sowieso, er hat ja immer das Große, das Gute im Blick.
Ja.
Deswegen hat er ja auch gesagt, wir wollen uns überhaupt nicht vordrängeln.
Nein.
Aber Fußballer könnten als Vorbild einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Ne? Lässt sich ein Spieler von Bayern München impfen, wächst das Vertrauen in der Bevölkerung.
Ja, und also da muss er wollte die Mannschaft impfen lassen, damit nicht wieder jemand ausfällt. So wie bei dieser wichtigen Club-WM, wo Goretzka und Martinez gar nicht mitgereist sind, weil positiver Test.
So, und wenn der Thomas Müller geimpft worden wäre schon längst, dann hätte der ja jetzt auch kein Corona. Ne?
Nee, der musste im Privatflieger zurück. Und da muss ich dir sagen, wie diese Menschen sich aufopfern für die paar Kröten.
Das ist, muss man wirklich sagen. Aber auch, ich fand das so toll, aber Fußballer könnten als Vorbild einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Und da habe ich nachgedacht und habe gesagt, das stimmt. Jetzt stell mal vor, du bist 18, 19, 20, hast die Schule hinter dir gebracht, bist runter von der Hauptschule oder Real oder Gymnasium oder von der Gesamtschule. Und jetzt bist du 18, 19, 20 und weißt nicht, was du dir für einen Lamborghini kaufen sollst oder welchen Aston Martin.
Ja.
Da kannst du doch einfach mal einen Fußballer anrufen und fragen, wie läuft denn die Karre so? Zieht die was weg? Ja. Gibt's denn auch als Diesel? Ne? Den Lamborghini, ich weiß gar nicht, wie die neueste Karre von denen heißt, gibt's denn auch als Diesel oder als Hybrid, als Plug-in-Hybrid? Da kannst du doch einen Fußballprofi fragen. Wie fährt er sich? Ruf doch mal den Marco Reus an. Wie fährt sich denn so ein Aston Martin ohne Führerschein? Ne? Geht das überhaupt?
Ja,
ne?
Oder
wenn du dir überlegst, welche Rolex du dir für 100.000 Euro pimpen sollst.
Ja.
Soll da eine goldene Lünette drauf, eine aus Platin? Ne? Wen kannst du da fragen? Frag doch einfach einen Fußballprofi.
Unsere Vorbilder, die für die ganze Gesellschaft stehen. Ja.
Ja, du stehst beim Tätowierer und überlegst dir, was nehme ich denn mal für ein Motiv? Was hat denn der Sané sich alles so eintätowazieren lassen? Ne? Und dann hast du's. Da rufst du die Jungs an, da weißt du, ne? Frag doch mal Marco Reus, wer ihm immer seinen schönen Undercut frisiert. Das sind doch Vorbilder für unsere Jugend.
Ja.
Wirklich. Oder frag doch mal irgendeinen von denen, du möchtest ein gutes Buch lesen.
Ne? Ja, ja, ja.
Da kannst du doch einfach mal frag doch mal einen vom FC Bayern, was sollen wir denn da lesen? Welche Ausgabe von Bibi und Tina? Oder?
Ja, obwohl da muss man ja sagen, diese Vorurteile, die hauen ja jetzt nicht mehr hin, ne?
Nein? Ist das schon so?
Ja. Da ist, also ich würde mal sagen, die halbe Mannschaft hat ein 1er Abi gemacht, ne? Ich habe ja auch immer gedacht,
siehste, bitte,
Joshua Kimmich hätten sie irgendwie noch aus dem Wald gelockt da im Schwäbischen. Aber.
Ja. Ist doch das Tolle. Jetzt habe ich dir diese schöne, aber ich meine, ich weiß das natürlich auch, aber ist doch schön, wie wir jetzt hier wieder eine Brücke gelegt haben und sagen können, siehst du, dieses Vorurteil stimmt doch überhaupt gar nicht.
Genau. Und eigentlich hatte sich auch alles schon wieder beruhigt. Dann kam aber Hansi Flick aus dem Quark bei der Pressekonferenz und weil ja Karl Lauterbach gesagt hat, ob das jetzt so eine
Professor, Professor Karl Lauterbach, bitte.
Ja, okay, gut. Ich dachte, du wirst gleich erst für die richtige Fallhöhe sorgen, aber warum nicht? Karl Lauterbach.
Heiner Lauterbach. Oder Karl. Die Zwillinge bei der Geburt getrennt.
Genau.
Karl und Heiner.
Also, wir sprechen von Karl Wilhelm Lauterbach.
Ja.
Der Mediziner, glaube ich sogar Virologe und Gesundheitsökonom, ja, hat auf jeden Fall gesagt, ob das jetzt so eine gute Idee war. Er hat so ein leicht rheinisches Idiom in seiner Aussprache, aber ja, ich sehe den mal ganz gern und höre den ganz gern, weil der lässt sich auch von nix bange machen, ne?
Nee.
So, und dann ich kann ja mal kurz erzählen, wie es bei mir ankam und dann erzählst du mal, wie es bei dir ankam. So, ich habe es nicht besonders groß mitgekriegt, aber habe gehört, dass er gesagt hat, alles sinngemäß. So, in diesen Zeiten, wo Deutschland zusammensteht und solidarisch sein muss, um irgendwie mit der scheiß Pandemie fertig zu werden, ist es vielleicht jetzt nicht die Top-Idee, dass der FC Bayern München zu einer überflüssigen Club-WM nach Katar reist und dem Rest der deutschen Bevölkerung das Gefühl gibt, uns ist irgendwie auch alles scheißegal. Ne? Habe ich das ungefähr richtig ausgedrückt?
Ja, das kann man so sagen.
Ja. Wie kam es bei dir an?
Ich dachte auch, dass Lauterbach, ich sehe das so wie du. Ich sehe das so wie du, ja.
Ja. So, und dann sagte in der Pressekonferenz, glaube ich, am nächsten Tag schon eben vielbeschworener Hansi Flick, den ich eigentlich ziemlich sympathisch finde, so fatale Sachen, dass der FC Bayern doch auch eine Menge tun würde fürs deutsche Stimmungsbild und die Politiker sollten den Deutschen auch Hoffnung geben und speziell gerichtet an Karl Lauterbach, dass nicht irgendwelche selbsternannten Experten da ihre Meinung absondern sollen. Und das kam nicht nur gut an. Ne?
Das kann man richtig so sagen.
Also Dr. Lauterbach, der ist Gesundheitsökonom, Epidemiologe und hat, glaube ich, seinen Doktor an der Harvard University gemacht.
Er ist Adjunct Professor für Gesundheitspolitik und Management an der Harvard School of Public Health.
Ja. Keine Laufkundschaft, würde mein Alter sagen.
Wo er auch noch regelmäßig unterrichtet. Es ist jetzt, also ihn so eine Art möchte gern Experten zu nennen, ist so ein bisschen als wenn einer Hansi Flick so eine Art Kreisliga-Trainer vorwirft. Das gibt's aber gar nicht, wo man sagt, ey, sorry, andere Leute dürfen ihren Job gar nicht. Er hat ja gesagt, wir müssten mal alle begreifen, das wäre ihr Job. Wir müssen diesen Job machen, wo du denkst, ja, hast du schon mal was davon gehört, dass andere ihren Job gar nicht machen dürfen?
Ja.
Ne? Und da ist einfach der Hase total. Ich glaube, dem Profifußball ist überhaupt gar nicht klar, was ihm schon für goldene Brücken und Sondereier gelegt werden und dass andere Leute gar nicht arbeiten dürfen. Und ganz, ganz im Ernst, dieses ganze Spektakel da vor leeren Stadien, da irgendwie diesen ganzen Fußballzirkus aufrechtzuerhalten. Sorry, ich habe noch nie, ist jetzt meine persönliche Meinung, weil ne, ja. Das ist doch absurd in meinen Augen. Es gibt doch nur wirklich wichtigere Dinge. Okay, sollen sie machen, aber dann sollen sie doch bitte auch die Fresse halten.
Ja, das habe ich auch gedacht. Alles schön und gut, aber dann lieber Ball flach halten und darauf hoffen, dass es kein Thema mehr wird. Ja, jetzt ist es wieder in aller Munde und okay, jeden Tag wird eine Sau durchs Dorf getrieben, aber diese war ja schon im Stall.
Ja.
Ja.
Ja, und das ist es einfach auch. Und das ist ja auch genau der Wind, der ihm jetzt einfach total entgegenweht. Ne?
Ja.
Habe ich gestern noch im Spiegel gelesen, ne, wo man sagt, der Fußball hat keine Demut und hat es offensichtlich immer noch nicht geschnallt. Und einige, stand jetzt gestern im Spiegel, einige Manager sind wohl auch mehr als todunglücklich. Aber weil Bayern München natürlich Klassenprimus ist und für viel Geld sorgt, ducken sich natürlich alle weg.
Ja, sobald du dich mit dem FC Bayern anlegst, kriegst du ja auch Probleme. Weil Rummenigge, Hoeneß und Co. sind ja auch mächtig.
Ja.
Ja. Das überlegst du dir dann dreimal, bevor du da was sagst.
Ja, und wie gesagt, das ist ja sowieso so ein bizarres Schauspiel, dass, ich meine, da beschwert Hansi Flick sich allen Ernstes darüber, dass er schon 100-mal getestet worden ist. Da denkst du dir natürlich, ja, hallo Hansi, hast du mal an Krankenpfleger gedacht, an Ärzte und an was weiß ich nicht noch alles, die jeden Tag irgendwie, selbst im Altenheim kriegen sie jeden zweiten Tag das Ding in die Nase geschoben, die armen alten Leute. Da kannst du echt nur noch mit dem Kopf schütteln, ne?
Ja.
Da soll ich jetzt sagen, du armer Hansi, bist du schon 100-mal getestet worden, damit du weiterhin Fußball spielen darfst.
Ich bin natürlich jetzt so ein bisschen zerrissen, innerlich und mental, weil Hansi Flick mal über einen Gag von mir gelacht hat.
Ja, so kenne ich dich.
Ja, was soll ich denn machen?
Wes Brot ich essen, wes Witz ich lache, des Brot ich esse.
Ja, natürlich.
Ja. Ja.
Wo man lacht, da lass dich nieder. Böse Menschen verstehen den Witz doch gar nicht.
Aber da werden wir keinen Grund reinkriegen. Was ist denn sonst Positives passiert? Lass uns doch mal kurz nachdenken. Es haben sich so viele Leute um dich Sorgen gemacht. Über deine Panikattacken im E-Center.
Ja.
Was?
Mir haben tatsächlich Leute, die mich auch seit Jahrzehnten kennen, geschrieben, sag mal, stimmt das mit dieser Panikattacke? Also mir geht's sehr gut. Jeder, der mich kennt, weiß natürlich, dass ich auch in solchen Situationen immer gut gelaunt bin. Aber zwischendurch dachte ich ans Aufgeben. war allerdings noch nicht mal wieder in der Nähe dieses E-Centers. Ich gehe zu meinem kleinen Edeka und hier auf der Ecke ist noch ein kleiner Rewe. Wunderbar, da wird man bedient. Da kann man auch mal fragen. Und heißt es, komm, bleib hier stehen, ich hol's dir aus der Truhe. Herrlich.
Ja, ja. Das heißt, wenn du mal hier so ein Cornetto Erdbeer
genau.
Dann gehst du zum Rewe to go an der Tankstelle sozusagen.
Ja, hier direkt gegenüber ist so ein etwas größer als ein Kiosk, ein kleiner Feinkostladen.
Ja.
Sarikaya, herrlich. Und der hat alles. Ich glaube, bei dem könnte man sogar einen Flugzeugträger kaufen. Wenn er es nicht hat, dann besorgt er es.
Die USS Enterprise wird nächste Woche geliefert.
Ja.
Sag mal.
Wenig Probleme mit Arm, sag ich so.
Ja. Ja, also ich werde natürlich auch hier zugeschüttet mit sorgenvollen Mails.
Ja?
Was ist da los? Ja, sollen wir Atze Hilfe schicken? Kannst du nach dem Rechten schauen? Fahr doch mal schnell nach Hamburg. Kauf doch mal für ihn ein. Ach Gott, ach Gott, ach Gott.
Ja, hier gibt's jetzt so einen neuen Lieferdienst. Gorillas heißen die.
Ne? Aha.
Gorillas. Und die kaufen dir alles. Du sagst, ich brauche jetzt drei Brötchen und innerhalb von 10 Minuten sind die hier. Drei Brötchen, Liefergebühr immer 1,80. Ganz egal, ob du für 500 Euro oder für 3,20 Euro bestellst.
Ja, kaufen die jetzt Rolex-Brötchen oder
Nee, ganz, ganz normale Brötchen. Ich könnte jetzt hier, zack, mal eben angeben, ich brauche gleich, ja, sag mal, was macht man? Ich brauche Nudeln. So, zack, dann bringen die mir innerhalb von 10 Minuten Nudeln.
Ja, ey, meine Mutter wird die um den Verstand bringen. Meine Mutter wird sagen, Moment mal, den Tee, den ihr da gekauft habt, der ist ja 2 Cent teurer als der, den ich immer kaufe.
Ja.
Die zahle ich euch aber nicht.
Ja. Also für Freaks ist ja wenig Platz, aber für den normalen Kunden ist das, aber ich hab's um ehrlich
für
zu sein.
Für die obere Mittelschicht, wie Friedrich Merz und dich. Sagen wir es mal so.
Ja, der 1,80 sollte ja noch drin sein, wenn du eine Flasche Wodka bestellst, ne?
Ja, aber die Frage ist doch, kommt der mit dem Zeug für 7,90 Euro oder kommt der gleich mit einer Flasche Grey Goose an?
Ja, du kannst ja die Marke auch angeben, ne? Aber du siehst doch, diese ganze so, Sparerei führt da, doch auch zu nichts, ne?
Da sind wir doch, du hast also gesagt, ich hätte gerne bitte von der Marke Gut und Billig die Flasche Wodka.
Geht.
Ja, und das geht, das wollte ich wissen.
Ja,
das finde ich
geht
doch
auf jeden
interessant.
Fall. Aber Hammer.
Weil,
ey.
Ja, das finde ich gut.
Du musst gar nicht aus dem Haus. Das heißt, wenn ich jetzt losfahren würde, so ein paar Sachen kaufen, ein bisschen Gemüse und Obst, dann gebe ich ja schon für die Fahrt mehr Geld aus, als mich die Gorillas kosten würden, oder?
Ja, das ist ja etwas, was ich meiner Mama auch immer sage. Ich sage immer, Mama, ne, wenn du dann wirklich weil es ist jetzt zum Beispiel so, mein ältester Sohn, der hat irgendwann vor einem halben Jahr angefangen, sich hier die von so einem Lieferdienst die Mineralwasserkästen holen zu lassen,
ja.
Bringen zu lassen,
ja, genau.
Sozusagen, holen
ja.
Und bringen zu lassen. Ja. Ne? Und erst habe ich natürlich auch gedacht, ja, im ersten Moment denkt man, ja Junge, ne, vornehm geht die Welt zugrunde, aber es ist natürlich genau das, was du sagst, ne? Wenn ich hier das Auto angeworfen habe, und die 2-3 Kilometer zum Rewe fahre, umständlich, ja, dann ist es doch besser, sich das bringen zu lassen.
Hammer, ne?
Ja.
Also mir war das bis vor ein paar Wochen noch völlig unbekannt, aber das greift jetzt total um sich. Und du,
ja.
Ich suche jetzt immer schon nach Argumenten. Ich suche nach Argumenten dagegen, aber die gibt's gar nicht.
Ja, die fahren natürlich mit dem Diesel wahrscheinlich.
Nee, die kommen mit dem Fahrrad.
Ach, in Hamburg kommen die sogar, ja gut, aber die Leute mit dem Sprudelkasten, die können jetzt nicht mit dem Fahrrad kommen.
Nee, ne? das nicht. Aber ich weiß nicht, Getränke lassen wir uns ja gar nicht liefern. Und wie gesagt, ich habe die Gorillas auch noch nicht benutzt, aber zack, da kommt einer mit dem Fahrrad. Wirklich innerhalb von 10 Minuten ist jemand da.
Ja, das wird schwer, glaube ich, nur der alten Generation das zu vermitteln, dass das im Prinzip gar nicht teurer ist.
Ne? Ja, aber ich bin doch die alte Generation.
Ja, aber du bist ja in deinem Seniorentum noch modern. Das finde ich ja so schön an dir. Du bist ja sozusagen ein aufgeschlossener, ein revolutionärer Senior.
Ja.
Was macht denn der Karneval eigentlich in Hamburg? Du gerade als Karnevalsexperte.
Ja, das war ein toller Rosenmontag, das muss man sagen. Wir haben erst so am Zug gestanden über den Jungfernstieg. Und ich meine, das kommt ja eigentlich jedes Jahr, ich meine, dieses Jahr hätten sie etwas mehr Bonbons rausgehauen. Ich glaube, so viele Bonbons haben sie noch nie rausgehauen. Und dann waren wir noch in der Hanselounge mit 300 Leuten feiern. Das war auch sehr schön. Ne, da gab es Grünkohl, wunderbar, aus der Gulaschkanone, also sowas Schönes.
Ist schön, also einfach noch, da noch ein paar schöne Caramba, Carajo, ein Whisky. Sag mal,
wir lassen uns ja nicht von irgendwelchen selbstgenannten Experten die Laune verderben.
Nein, bist du jemals karnevalsmäßig drauf gewesen, so als Kind? Hat sich das als Kind interessiert?
Ja, als Kind fand ich es super. Ich weiß noch, wenn es so Rosenmontag, wenn man so in die Stadt zog, dass ich gedacht habe, also jetzt im Ernst, habe ich wirklich gedacht,
ja, natürlich.
Ey, warum kann nicht jeder Tag so sein? Warum können sich nicht alle immer verkleiden und jeden Tag so sein, wie sie sich Rosenmontag geben? Das war immer mein Gedanke dazu. Ich habe mich da immer so wohl gefühlt. Ja.
Was waren deine Lieblingsverkleidungen?
Cowboy fand ich gut.
Ja.
Dann, also Clown fand ich auch gut. So völlig verrückt sein.
Ja.
Dann später, ich habe ja so als Jugendlicher achtet man natürlich schon so ein bisschen drauf, wie man rüberkommt.
Ja.
Ab einem gewissen Alter gehen die Frauen ja Karneval hauptsächlich nuttig und die Männer so auf cool.
Oh Gott. Ne? Also ja. Was meine ich? Oh Gott, bitte.
Das ja, allein schon na, pass auf, ich kann dir das sogar begründen. Wir haben mit der Band früher, in Hamburg gibt es so eine riesen Karnevalsparty, die war früher irre groß, da so mehrere Hallen zusammen und das ist der Lila B. Ball.
Aha. Ne? Ja.
Lila B. Und ich sag's dir, am Ende des Abends kannst du keine Strapse mehr sehen, weil wirklich, ich würde mal sagen, 90% der Frauen so rumrennen. Ja, und die Männer eben auch alle so auf cool. Es geht natürlich wieder nur um das eine unter dem Deckmantel des Karnevals. Ne? Und, oder nimm mal Weiberfastnacht in Köln. Weiberfastnacht in Köln. Da kannst du ja nicht hingehen, weil wenn du Angst, so ein bisschen besorgt bist um Leib und Leben, dann halt dich besser da raus. Weil es geht auch wieder nur um das eine.
Und wenn du so schüchtern bist wie zum Beispiel ich.
Ja, ja. Dazu folgende Anekdote. Henning, unser lieber Henning, dessen Namen habe ich natürlich bewusst hier gelassen, kam aus Süddeutschland für den Job nach Köln. So, in Köln hatte schon viel gehört über Weiberfastnacht und hat sich gedacht, ja, da geht ja nur die reine Lehre. Mainzer Hof, das ist da in der Altstadt. So, Mainzer Hof.
Ja, okay.
Dahin. Jetzt hat er sich überlegt, wie kann ich es machen? Wie komme ich an die Frauen ran? Er war so, glaube ich, noch in den Mitzwanzigern und hat sich gedacht, ich gehe als, hat er ja so ein bisschen italienisches Aussehen, ist ja auch sehr behaart, hat sich überlegt, ich gehe als italienischer Reporter, der sein Hemd sehr weit aufgeknöpft hat, schönes buntes Sakko dazu, dann Mikrofon mit Kabel, das Kabel aber so am Hosenbund angebunden und kann dann Frauen ansprechen, indem ich so tue, als würde ich die interviewen. Ne?
Ja.
Er also, wie beschrieben, in den Mainzer Hof rein, wo sie, glaube ich, schon seit Stunden hoch herging bei den ganzen Frauen. Und die erste, die er interviewen will, drückt das Mikro zur Seite und sagt, ficken.
Oh Gott, Hilfe!
Und somit ist er, zweimal fast, glaube ich, echt ganz gut beschrieben.
Jetzt hatten wir uns einen so schönen Ruf aufgebaut hier.
Das war doch einfach nur ein Bericht, wenn irgendwo...
Ja, ein Tatsachenbericht. Das wird es bestimmt auch andersrum geben. So, das stimmt. Ich weiß genau, was du meinst. Das ist, ich glaube, das beruht, da tun sich beide Geschlechter beim Karneval, glaube ich, nichts.
Nee, genau. Und deswegen wollte ich nur sagen, ist so Weiberfastnacht haben die Frauen natürlich das Zepter in der Hand. Aber den Rest des Karnevals geht es von beiden Seiten, glaube ich, wirklich nur um das eine.
Ja, das ist genau. Einfach mal der Regierung die Karten legen.
Ganz genau. Das Zepter schwingen. Und
ich weiß es nicht. Als ich klein war, ist klar, dass ich natürlich ein paar Mal als Kind als Till Eulenspiegel gehen musste.
Stimmt. Till Eulenspiegel kam auch immer gut.
Ja, und da kann ich dir sagen, da gibt es ein Foto von mir in meinem Kinderalbum, so einen desillusionierten vierjährigen Narren. Hast du noch nie gesehen? Das ist wirklich, da liegt das ganze Elend der Welt offensichtlich auf meinen Schultern. Oder du würdest sagen, dass da schon mein heutiges Naturell völlig rausscheint. Ich stand schon immer mit dem Karneval und Verkleiden auf dem Kriegsfuß. Das ist, weiß ich auch nicht. Zum Beispiel Perücken tragen und sowas alles. Das geht gar nicht. Das mochte ich nie, sowas. Oder ja. Ich war natürlich ein Waffenfetischist, das muss ich zugeben.
So endlich wirst du locker.
Ja, ey, das war natürlich Winnetou und Old Shatterhand. Mein Cousin, dem es materiell wesentlich besser ging als mir, der hatte eine Silberbüchse und den Henry-Stutzen sozusagen.
Was ist denn Henry-Stutzen?
Ja, das war doch dieses Gewehr von Old Shatterhand. Sozusagen 25 Mal hintereinander schießen konnte.
Aber war das diese Winchester?
Nee, es hieß eben halt Henry-Stutzen, weil der Erbauer eben ein gewisser Henry war. Ja. Darum hieß es Henry-Stutzen. Es war, glaube ich, einfach nur fiktives Gewehr. Und den Bärentöter von Old Shatterhand hatte er auch noch. Und ey Gott, ich habe immer nur gelabert, wie ich an die Dinger rankomme, damit ich ihm meine popelige Erbsenpistole unterjubeln konnte.
Ja.
Das fand ich ganz cool, aber ansonsten...
Aber man kannte so Indianer natürlich auch nur in der Karl-May-Fassung, ne? Glaubst du, dass Pierre Brice sagen wir, die letzten 30 Jahre seines Lebens wirklich gedacht hat, dass er Indianer war?
Ich glaube ja.
Ja, ne? Das ganze Zeug wurde doch in Jugoslawien gedreht, also im früheren Jugoslawien.
Ja, da gibt's so wunderbare Anekdote. Nachdem er diese ganzen Winnetou-Filme auch zum Teil gedreht hat, Anfang der 60er, Mitte der 60er.
Ja.
Ich habe ein Buch darüber.
Ja.
Wurde er besetzt in einem Spionagefilm. Ne?
Ja,
ja. In so einem internationalen Spionagefilm. Und da hat der Regisseur den völlig entnervt irgendwann angepfiffen. Ey, hör mal, Pierre, jetzt geh mal vernünftig und schleich da nicht rum. Du bist hier nicht im Indianerfilm. Weil wenn er dann jemand hinterhergegangen ist, ist er dann so stolziert wie in seinen Winnetou-Filmen oder so geschlichen wie in seinen Winnetou-Filmen. Er hatte das völlig, das ist so geil, ne? Man kann sich das vorstellen, wie er dann im Anzug mit so einem Spionhut und dann so Winnetou-mäßig.
Hat er nicht, er hat doch mal bei Wetten, das gesessen und fand die Bully-Filme, der Schuh des Manitou, da hat er doch die Ehre der Indianer zu verarbeiten oder zu retten versucht.
Den Text habe ich heute noch. Warte, den Text habe ich heute noch in etwa drauf. Ja, hier, Pierre, hast du's gesehen? Wie fandst du hier von Bully, der Schuh des Manitou? Lieber Thomas, ich habe die Film von die Bully gesehen, aber weißt du, wenn die mangelnde Respekt für die Indianer in die Film von die Bully, die mangelnde Respekt vor die Kultur und die Indianer, und das führt dann letztendlich dazu, dass solche Sachen passieren wie die Twin Towers.
Oh Gott.
Ich habe es jetzt mal verkürzt wiedergegeben. Er wollte sagen, die Nichtachtung der indianischen Kulturen führt dazu, dass irgendwann Terroristen sich in ein Flugzeug setzen und die Twin Towers niedermähen. Das war selbst Tommy Gottschalk zu viel.
Wie hat Tommy reagiert?
Tommy hat dann gesagt, ja, Pierre, aber er ist doch ein Guter. Das kann man jetzt nun wirklich nicht ihm und seinen Film in die Schuhe schieben. Aber Pierre blieb so ein bisschen dabei.
Ließ sich nicht beirren.
Und ich bin mir sicher, der hat das... Du siehst es ja auch, die Anekdote von dem anderen Film, der hat das so verinnerlicht, und wenn man ihn mit Winnetou angesprochen hat oder wenn man ihn indianisch gegrüßt hat, dann hat er auch immer so zurückgeholt, weißt du, die Hand dann ausgestreckt und zum Herz wieder zurück, die zwei Zeigefinger. Wenn Fans ihn so begrüßt haben, dann ist er völlig irre. Das Beste war, dass er... Als das ZDF sich nach Jahren entschlossen hat, mit ihm nochmal einen Winnetou-Film zu drehen,
ja.
Wo dann der Plot war, Winnetou ist doch gar nicht gestorben, sondern er hat sich zurückgezogen von der bösen Welt und lebt als Einsiedler, so als Art Mönch, indianischer Mönch in so einer Höhle. Da
indianischer Mönch, das ist auch echt gut.
Ja, ja, natürlich. Ne? Also zurückgezogen in so einer Höhle. Da hat er sich dann vertraglich ausbedungen, dass er nicht synchronisiert wird, sondern dass er selber spricht. Auf Deutsch.
Ey, das ist einfach alles, so, so geil, oder?
Ja, sicher. Und ich habe dann vor dem Film gesessen. Ey, du kannst ja gar nicht anders als Winnetou-Film. Selbst, ich glaube, ich war damals so Mitte 20, ich habe gedacht, komm, ach, der guten alten Zeiten will noch mal, guckst du dir mal gucken, was wird bestimmt. Aber er kam dann aus seiner Höhle und sagte, was will mein weißer Freund hier? Die Bleichgesichter sind nicht sehr willkommen für Winnetou. So schnell konnte ich gar nicht, ich hatte noch einen Fernseher ohne Fernbedienung, so schnell konnte ich gar nicht zum Ausknopf laufen. Oh, Schock einfach. Da hast du nur gedacht, Junge, bist du bescheuert? Kannst du doch nicht machen. Herrlich, oder?
Ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass er in den 60er Jahren da im heutigen Kroatien an der Pivlitzer Seenplatte irgendwelche ausgedachten Charaktere, die es nie bei den Indianern gegeben hat.
Ja, natürlich. Das ist einfach so ein verrücktes Zeug gewesen. Aber Gibt's karnevalsmäßig, würde mich das nur mal interessieren. Bist du karnevalsmäßig aufgetreten? Kannst du dich da an Sachen erinnern oder hast du das immer gemieden?
Das habe ich total gemieden. Ich habe auch heutzutage mit Karneval nichts mehr am Hut. Für mich ist 364 Tage im Jahr Karneval und den Rosenmontag lasse ich dann aus. Außerdem war es auch immer viel zu kalt, wenn man da am Zug stand. Ja. Und in Nicht-Pandemie-Zeiten hat man sich da ja auch schon alles Mögliche weggeholt. Nee.
Ja, wir haben natürlich am Anfang unserer Karriere alles gemacht.
Ja.
Ich werde es nie vergessen, wie uns irgendwann mal so Betreuer in Böen für so ein Kinder- und Jugendkarneval engagiert haben. Und wir dann so vor so 5- bis 15-jährigen verkleideten, was da Karneval rumläuft, Piraten, Indianer, Cowboys und was weiß ich nicht noch alles, da unser Politkabarett gemacht haben mit Musik, da waren natürlich die bizarrsten Sachen dabei, ne? Weil am Anfang der Karriere sagst du einfach nur, mache ich. Das ist ja auch richtig so, weil sonst wirst du ja nur ein richtig großer, ein richtig guter, wenn du schussfest bist. Und schussfest bist du nur, wenn du jeden Scheiß gemacht hast, ne?
Richtig. Vom Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen-Buhr alles erlebt mit so viel Wind und Regen, dass er quer in die Bühne reinregnete.
Ja. Man hat selbst Gigs auf einer Apfelsinenkiste gespielt. Ey. Hauptsache irgendeiner hat einem 50 Mark gegeben und fertig aus. Dann später haben wir dann nochmal für den WDR einen Karnevalsauftritt gemacht. Da habe ich dann diesen schmierigen Schlagersänger gegeben, Bret Hart.
Ja.
Da ist aber selbst den Karnevalisten aufgefallen, dass das nicht echht war.
Den kam der Text etwas sexistisch vor. Nachdem der Tanzmarie mit dem 1-Zentimeter-Röckchen nochmal eben die ganze Ehrengarde begeistert hatte.
Die waren klar, dass wir das nicht, dass das ein Affront war. Und einmal waren wir bei, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, aber weil es so schön ist, muss ich es nochmal erzählen. Ganz schnell zusammengefasst, Bernd Stelter hatte eine Samstagabendshow in der ARD, das sagt schon alles, wie lange das her ist.
Ich weiß sogar, wie sie hieß.
Ja, Stelters Stimmung.
Ja, Stimmung.
Stimmung. Und das Thema war Karneval. Und zwischen den ganzen Verrückten, zwischen Rolf Zukowski, Margot Eskens und Heino und was weiß ich nur alles, turnten wir natürlich auch rum und sangen unseren großen Nicht-Hit Apfelschorle. weiß ja, wie das ist, so rund um das Studio stehen irgendwelche Monitore und Heino guckt sich da irgendwie so eine Karnevalssängerin an. Sag mal irgendeine Marie-Louise Nikuta oder wie heißt die nochmal?
Nee, Margot Nutria. Eskens.
Ja, die ist das? Oder
ja. Nikuta? Du hast das hier, du hast das schon mal auf der Bühne erzählt, da war es Margot Eskens.
Achso, dann war die es eben halt, glaube ich jedenfalls. So. Und Heino guckt sich das an mit verschränkten Armen und ich stelle mich neben ihm, gucke das auch an und wir gucken beide auf den Monitor und irgendwann dreht er sich zu mir um und sagt, also wenn ich so einen Scheiß machen würde, dann würde ich mich erschießen. Hatte aber vorher Caramba Carajo im Playback von 1966 gesungen.
Ja, das war halt auch immer so, die konnten noch so erfolgreich sein, die hatten alle immer so billige Playbacks, die rauschten und knisterten.
Natürlich, ne? Wirklich, ey. Und er, Caramba Carajo, ein Whisky, Caramba Carajo, ein Gin, verflucht Sacramento Dolores und alles ist wieder hin. So geht der Text von dem Lied. So, und da dreht dieser Vogel.
Ja, nicht schön, ich.
Dreht sich zu mir um und sagt so, angesichts dieser Frau, die da hier so Karnevals von singt, wenn ich so halt Scheiß machen würde, würde ich mich erschießen. Und du denkst, gut, ja.
Ja, die Texte, ne? In der ersten Hütte, da haben wir zusammen gesessen, in der zweiten Hütte, da haben wir zusammen gegessen, in der dritten Hütte habe ich sie geküsst, niemand weiß, was dann geschehen ist, wo du denkst, sind wir jetzt schon im justiziablen Bereich? Hallo, Hilfe, Polizei.
Ja, da möchte ich dir eine Doku auf Arte empfehlen. Die ist in der Mediathek. Die heißt Johnny Clegg, der weiße Zulu. Und das ist eine Doku über das engagierte Leben von Johnny Clegg, der 2019 gestorben ist. Und der hat so englische Folkmusik mit Zulu-Musik, mit afrikanischen Rhythmen und Rock miteinander verbunden. Es wurde ein ganz starkes Symbol gegen die Rassentrennung. Er wurde in Südafrika zur Ikone der Anti-Apartheid-Bewegung. Mhm. Ja, darüber geht diese Dokumentation. Und er hatte einen großen Hit, den er Nelson Mandela gewidmet hat. Der heißt Asim Bonanga.
Ja.
Und als er den irgendwann gesungen hat, ist sogar Nelson Mandela auf die Bühne gekommen und hat mit ihm zusammen getanzt. Und er sagte danach, das wäre die Krönung seines Lebens gewesen. Aber Asim Bonanga, was auf Zulu oder auf Zulu so viel heißt, wir haben ihn noch nie gesehen.
Ja, ja.
Darum ging es in dem Song. Er hat den Song gemacht, der dann gesagt hat, wir haben Nelson Mandela noch nie gesehen, weil er ja, glaube ich, 63 ins Gefängnis gekommen ist.
Ja.
Und er wollte die Erinnerung an Mandela hochhalten. Ne?
Ja,
und
ja.
Wir haben ihn noch nie gesehen. Und das ist so bewegend, wie Mandela, wie der alte Mann auf die Bühne kommt und ruft, während Johnny Clegg diesen Song singt.
Jo.
Und das war eine ganz tolle Doku. Ich kann mich erinnern, dass ich früher im Zivildienst oft auf 1 Live, damals noch WDR 1, Johnny Clegg und Savuka gehört habe. Die haben auch hier wirklich ausgedehnte Tourneen gemacht in Europa, sehr bejubelt.
Ja.
Aber mir war gar nicht klar, wie gefährlich das alles war und was diese Leute riskiert haben. Ne? Und in dem Zusammenhang kann ich jedem auch nur einmal wieder empfehlen, es gibt ja diese Organisation Playing for Change. Für diese Organisation hat Peter Gabriel gerade seinen großen Hit Biko nochmal re-recorded.
Ah, okay.
Das kann man sich auch
der ist ja schon in unserer Liste, Gott sei Dank.
Ja, den kann man sich auch auf YouTube anschauen. Aber da sind wir ja schon bei unserem Thema, bei der Musik. Was hast du denn für mich?
Ja, ich habe heute was ganz Fröhliches. Und zwar, wir hatten ja letzten Sonntag den Valentinstag.
Ja.
Wobei ich natürlich als alter Komiker immer wieder den Gag machen muss. Wieso? Das ist doch ein Dienstag. Das heißt auch Valentinstag. Nein, es gibt einen Song, einen sehr lustigen Song. Wir waren ja eben schon mal in Jugoslawien unterwegs, thematisch, im Ex-Jugoslawien, von Das Bo.
Aha.
Das Bo hat einen Song gemacht, der heißt Du. Immer nur du. Und da geht's, ich brauche gar nichts. Ich brauche kein Marihuana, ich brauche kein Viagra, alles, was ich will, ist du. Und der Song ist wirklich lustig und der läuft ja gerade rauf und runter und ich möchte euch alle teilhaben lassen. Das ist so ein gute Laune-Song.
Schön.
Ja, ne? Nicht besonders bedeutungsschwanger, aber sehr, sehr lustig.
Ja, das finde ich sehr, sehr gut, weil ich gehe heute in die komplett andere Richtung.
Ja.
Ich habe einen sehr, 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 sehr schönen Song, der aber auch sehr traurig ist.
Ja.
Und zwar bin ich ein großer Verehrer der Musik von Steve Earle. Steve Earle ist ein Country-Rock-Musiker. Ja, ist eigentlich einer, der das Genre Country eigentlich in den Rock mit überführt hat. Damals so ein junger Wilder gewesen. Steve Earle ist mit 13 von zu Hause abgehauen, hat die Schule geschmissen, ist irgendwohin ausgebüxt, hat sein Idol gesucht, einen anderen Country-Sänger, Townes Van Zandt, und hat sich Geld verdient in Soldatenkneipen, ist dann mit 14, 15 schon heroinabhängig geworden.
Ja, ja.
Und ist das auch geblieben bis 1994, 95 mehrfach ins Gefängnis gekommen. Dazwischen aber großartige Songs für alle wichtigen Leute geschrieben. Sein richtiges Outcoming-Album, Guitar Town damals, hat Bruce Springsteen in Massen gekauft und all seinen Freunden zu Weihnachten verschenkt.
Ja,
Dieser Steve Earl ist dann 94, nachdem er ein, zwei Mal im Knast war, endgültig vom Heroin, Kokain und den ganzen anderen Drogen runtergekommen.
Ja.
Hat natürlich auch 7-mal geheiratet, 8-mal geheiratet, glaube ich, sogar 2-mal dieselbe Frau. Und hat natürlich auch Kinder in die Welt gesetzt. Einer seiner Söhne, Justin Townes, ist jetzt vor kurzem gestorben und ist das Ebenbild gewesen. Auch mit 13 schon an Heroin gekommen. Da hat sich vieles wohl wiederholt.
Ja.
Oder wie Justin Townes Earl mal gesagt hat, ich habe sehr schnell gemerkt, dass die Art und Weise, wie ich die Dinge regel, mich in große Schwierigkeiten bringt. Aber wie das dann oft bei solchen Leuten ist, er hat auch gesagt, er hätte das Gefühl, um große Kunst zu leisten, müsste er sich zerstören.
Ja, das Thema haben wir ja schon mal ausgiebig diskutiert und für bestimmte Menschen gilt das. Das war unser Fazit und für andere eben auch nicht.
Ganz genau. Auf jeden Fall hat sein Vater, Steve Earl, und jetzt komme ich zum Punkt, ihn geehrt, hat eine Platte aufgenommen mit seinen Songs und einen eigenen Song. Und dieser eigene Song heißt Last Words von Steve Earl. Last Words. Und ist ein sehr, sehr schlichter Song, den er fast auch gar nicht singt, sondern mit gebrochener, geraspelter Stimme vorträgt.
Ja.
Dass es einen wirklich zerlegt.
Dann habe ich mal noch eine Frage hinten dran, die ich vielleicht eher hätte stellen sollen. Wäre das was gewesen oder hast du mal Gedanken gehabt, von zu Hause abzuhauen? Dass dir alles so gestunken hat, dass du gedacht hast, ah, ich ziehe hier Leine, ich hau ab.
Nee, ich habe da neulich drüber nachgedacht. Ich versuche es möglichst kurz zu beantworten.
Ja.
Ich bin eher der Typ gewesen. Ich kann mich sehr erinnern, wenn mein Vater so einen Ausraster gehabt hat und uns wirklich sehr, sehr, sehr schmerzhafte Ohrfeigen gegeben hat. Ich bin so jemand gewesen, der aus der Wut den Willen gespeist hat, es allen zu zeigen.
Ja.
Ich lasse mich nicht unterkriegen.
Ja, ja.
Und weglaufen wäre ja so eine Art, nach meinem Verständnis damals wäre weglaufen aufgeben gewesen. Und das kam auf keinen Fall in Frage.
Ja, ah, interessant. Verstanden. Ja,
wie ist interessant.
Wie gesagt, wir hatten nicht viel Geld, aber bei uns zu Hause ging es einem ja immer ziemlich gut. Also ich habe mal drüber nachgedacht, abzuhauen, aber nur, weil es so in Mode war. Zu unserer Zeit war es ja auch klar, dass man sich mit seinen Eltern nicht versteht.
Ja.
Und dann wollte ich auch irgendwie so ein Teil dieser Bewegung sein, die zu Hause alles scheiße finden, aber irgendwie war das nicht so. Ich habe mich dazu wohlgefühlt.
Ja, meine Frau ist ja auch so ähnlich privilegiert aufgewachsen, also mit Wohlwollen und sowas alles. Die ist natürlich auch irgendwann mal abgehauen. Das war dann aber so langweilig, dass sie abends ihre Eltern angerufen haben und gesagt, ihr könnt mich jetzt wieder abholen, ich bin da und da.
Ja.
Ist auch geil, ne?
Ja.
Abgehauen, irgendwo eine Schachtel Kippen gekauft, irgendwie geraucht, Cola getrunken. Ja, und dann angerufen. Könnt ihr uns jetzt mal wieder abholen? Das Abhauen ist zu langweilig.
Ja, genau, die große Rebellion. Ja, hör mal, ich habe noch einen schönen Filmtipp für dich. Den Film.
Hau raus.
Ich sag's euch allen mal, der Film ist der totale Hammer. Der absolute Hammer und ich kann ihn aber nicht beschreiben. Wenn ihr ihn seht, werdet ihr wissen, warum. In dem Film geht es auch mal wieder um alles, ich versuche es ganz kurz anzureißen. Es geht um einen jungen Menschen, Anfang 20, ich glaube 23, in New York, Staten Island. Und wie so viele, gerade auch heutzutage, weigert er sich, erwachsen zu werden und Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Warum das so ist, will ich hier nicht verraten, aber der Film ist ein unglaubliches Juwel und ich musste da noch Tage drüber nachdenken. Und der Film heißt The King of Staten Island.
Oh.
Totaler Hammer.
Das klingt jetzt schon ganz toll.
Ja.
Aber hast du nicht auch das, ich muss da nochmal insistieren, hast du nicht auch dieses, bei deinem Lebensweg, hast du nicht auch das Gefühl, dass ein Teil von uns genauso ist?
nicht erwachsen werden wollen.
Ja, ja, dass wir einen Teil aus dieser, was ich eben gesagt habe, aus der Wut Energie zu schöpfen und trotzdem wir aus eher bescheidenen Verhältnissen kommen, dass wir solche Großschnauzen geworden sind, die auf die Bühne gehen, immer einen lockeren Spruch. Da ist ja auch viel Antrieb, glaube ich, doch in einem drin. Ne?
Unbedingt.
Und auch ein Stück nicht erwachsen werden wollen. Ne?
Ja. Deshalb komme ich ja jetzt gerade auch auf den Film. Und
toll.
Das ist gut, sich an der Stelle immer mal wieder auch zu hinterfragen. Was ist dein Antrieb? Ja, aber schaut mal rein. Ich bin mal gespannt. Du wirst mir hier berichten. Alle anderen können ja mal schreiben, wie sie den Film fanden. Ja. Gerne auch in komprimierter Form, weil diese langen E-Mails, es geht einfach nicht. So viel Platz ist hier nicht. Und um jetzt auch mit einer äußerst guten Nachricht abzuschließen, sehr, sehr gute Nachricht, eine Wahnsinnsnachricht, für mich schon wirklich auch Licht am Ende des Tunnels und große Hoffnung, die flammende Fackel auf dem Schlachtfeld des Jahres 2021. Ein Enkel von Helmut Kohl hat bei Günther Jauch 64.000 Euro gewonnen. So.
Boah.
Ja. Noch Fragen, euer Ehren?
Und was macht er mit dem ganzen Bimbus? Ja, er muss ihn in einem schwarzen Koffer aufbewahren und schön unter das Kopfkissen legen. Das sag ich euch jetzt.
So, alter Digga,
das waren ja wieder tolle Songs, tolle Filmtipps. Ein wilder Ritt durchs
wilde Kurdistan. Natur.
Durchs wilde Kurdistan, auch genau. Ich habe die Bibel der Baustoffbranche gelesen von Karl May, der Schutt. Wenn wir schon bei den miesesten Karlauern sind.
Hier bleibt nichts liegen.
Ja, das war's. Digga, Alter, Digga. Küsschen, Umarmung, ich freue mich auf dich.
Und tschüss.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.